Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Was aufsteigt, das muss irgendwann auch wieder runterkommen, lautet eine alte Weisheit. Aber manches scheint manchmal nicht an die Gesetze der Schwerkraft gebunden zu sein. Und so kannte die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren nur eine Richtung, und zwar nach oben. Industrie und Export brummten, die Arbeitslosigkeit auf Rekordtief und entsprechend die Steuereinnahmen auf Rekordhöchstständen. Doch seit einiger Zeit mehren sich die warnenden Töne, der Abschwung stehe mehr als bevor und wir könnten auf eine Rezession zurasen. Ökonomen und Wirtschaftsinstitute haben zuletzt mehrfach die Wachstumsprognosen der deutschen Wirtschaft gesenkt. Wir tragen die Unsicherheit des Brexits oder die Handelspolitik eines Donald Trump sicher zu bei. Doch vieles ist auch hausgemacht, berichten Sebastian Deliger und Alfred Knödler.
Leise und präzise ist er, der Roboter in Türkis. Beweglich wie ein menschlicher Arm kann er etwa Teile am Fließband sortieren. Bis zu 5 Kilogramm kann er tragen. Diese beiden Männer haben ihn mitentwickelt und ihm einen Namen gegeben.
Das ist der Horst. Horst ist ein Industrieroboter, der sehr einfach zu bedienen ist und sehr robust und zuverlässig für die Industrie geeignet ist.
Robust und zuverlässig soll Horst die Firma in Konstanz am Bodensee in die Zukunft führen. Doch die Konjunktur in Deutschland schwächelt. Und das merken sie auch daran. Kunden, etwa aus der Automobilindustrie, bleiben aus.
Wir sehen seit Beginn des Jahres, dass es im Automobilbereich bei uns, was die Nachfrage angeht, eher rückläufig ist und Projekte gestoppt werden. Auf unserer Seite ist aber durch die Einsetzbarkeit von Horst in anderen Projekten sehr positiv, zum Beispiel in der Region Tuttlingen, wo wir viele Roboter absetzen im Medizintechnikbereich.
Sie können also ausweichen auf andere Branchen, merken aber auch die angespannte Wirtschaftslage in Deutschland. Doch warum stockt es gerade bei uns, der erfolgreichen Exportnation? Liegt es an Trump und seiner drohenden Strafzölle, an der Konkurrenz aus China, an den Problemen in der Automobilindustrie oder sind die Schwierigkeiten zum Teil doch hausgemacht?
Wir können die schlechten Wirtschaftszahlen jetzt nicht ausschließlich auf Trump und den Brexit schieben. Wir haben die letzten 10 Jahre nicht genutzt, um uns wirklich auf die Zukunft auszurichten. Bei den Unternehmen kann man die Frage stellen, warum wurden die letzten 10 Jahre nicht genutzt, um neue Innovationen und neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel neue Antriebsformen, nach vorne zu schieben.
Das hätte auch Ihnen vermutlich weitere Aufträge gebracht im Autoland Baden-Württemberg. Ein weiteres Problem, Firmen brauchen schnelles Internet, auch Horst. Doch 5G flächendeckend, nicht vor 2025.
Wir haben sehr viele Betriebe, die aus den ländlichen Gegenden kommen. Und da ist die Infrastruktur sehr wichtig, weil wir eben durch unsere Maschinen eine durchgehende Konnektivität herstellen wollen. Wenn wir da kein 5G haben, ist es für uns schwieriger, unsere Technologie durchzusetzen.
Und dann noch ein Problem. Sie haben viele neue Stellen ausgeschrieben. Doch die zu besetzen ist gar nicht so einfach. Auch Sie spüren den Fachkräftemangel in einer alternden Gesellschaft.
Also für unser Unternehmen sind Herausforderungen, Fachkräfte zum Beispiel zu finden, weil wir sehr stark die Produktion skalieren müssen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Und während wir sehr viele gute Entwickler einstellen können, tun wir uns bei Facharbeitern im Bereich Produktion zum Beispiel sehr schwer.
Bisher konnten Sie den Schwierigkeiten standhalten. Doch um auch künftig konkurrenzfähig zu sein, weltweit, müssten die hausgemachten Probleme in Deutschland angegangen werden.
Gerade China ist sehr spannend. Wir waren letztes Jahr auch in China unterwegs, um uns ein Bild zu verschaffen. Da ist einfach die Initiative 2025, wo China mit sehr, sehr großen Fördermitteln auf die Tube drückt und eben die Roboterbereiche, besonders die Roboterbereiche, nach vorne pusht. Das ist natürlich eine Gefahr für Deutschland und Deutschland muss da mithalten.
Dazu müsse man aber auch hierzulande leichter an Fördermittel kommen, fordern sie, um Horsts Entwicklung weiter anzuschieben. Horst hat es also nicht einfach, von Deutschland aus die Welt zu erobern. Erstarren soll er nicht.
Der brummende Arbeitsmarkt mag es in der Erinnerung etwas verdrängt haben, aber es ist erst gut ein Jahrzehnt her, dass auch unsere Wirtschaft unter einer der schwersten Weltwirtschaftskrisen seit Jahren litt. Banken gerieten ins Wanken, Börsen rutschten ab, Exporte brachen ein. Damit Beschäftigte nicht gleich stempeln gehen mussten, reagierte die Bundesregierung mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen, darunter auch der Kurzarbeit, also einer staatlich unterstützten Begrenzung der Arbeitszeit. Und eine Neuauflage der Kurzarbeit will nun Arbeitsminister Hubertus Heil, um die Weichen zu stellen für den Fall, dass tatsächlich die Zeit für eine erneute Wirtschaftskrise kommt. Justus Kliss.
Mit einer VR-Brille auf dem Gesicht und dem Controller in der Hand taucht der Bundesarbeitsminister in die virtuelle Ausbildungswelt ein. Seine Aufgabe, einen Hebel umlegen und die Pumpe starten. In der realen Welt will er Arbeitsplätze zukunftssicher machen, falls die Wirtschaft nicht mehr richtig läuft. Die Idee, das Kurzarbeitergeld ausbauen.
Wir wollen ad hoc dafür sorgen, dass, wenn Kurzarbeit notwendig ist, dass wo immer es geht, auch mit Weiterbildung verbunden wird. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Zeit, in der sozusagen weniger gearbeitet wird und wir Beschäftigung sichern, auch nutzt zur Qualifizierung. Das wird für die Zukunft, für die Fachkräftesicherung, für Unternehmen, aber auch für die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz wichtig sein.
Die Botschaft nimmt der Koalitionspartner zwar wohlwollend auf, doch Begeisterung hört sich anders an.
Pressearbeit eines Ministers ersetzt noch keine ordentliche Meinungsbildung in der Koalition. Insofern erwarten wir, dass da schon noch Fleisch an die Knochen kommt, dass die Vorschläge konkreter werden. Dann werden wir sie ansehen und dann muss man auch die Frage der Finanzierbarkeit beantworten.
Heils Finanzierungsidee? Die angesparten rund 20 Milliarden Euro aus der Arbeitslosenversicherung verwenden. Rückblick mit Kurzarbeit gegen die Krise. Das hat schon einmal funktioniert, 2009. Die Regierung lockerte damals die Regeln für Kurzarbeit. Laut dem Institut für Arbeitsmarktforschung IAB wurden so rechnerisch 1,2 Millionen Jobs gerettet. Danach folgte eine lange Wachstumsphase. Die Linke findet es grundsätzlich richtig, dass der Arbeitsminister auch diesmal auf Kurzarbeit setzt, aber sie fordert mehr.
Wir brauchen ein Investitionsprogramm in die Infrastruktur, in die Digitalisierung und in den Klimaschutz. Das jetzt wäre dringend notwendig und nicht das Handeln im Nachgang, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Die FDP sagt ja, aber.
Kurzarbeit und Qualifizierung sind richtige Maßnahmen. Aber ob er Heil wirklich etwas vorschlägt, was über das, was er gerade vor einigen Monaten selber eingeführt hat, hinausgeht, das ist eben sehr fraglich. Und deshalb sieht es mir nach einer PR-Nummer aus.
Heils Pläne stoßen beim Arbeitgeberverband auf Zustimmung und der Deutsche Gewerkschaftsbund freut sich über die Kombination aus Kurzarbeitergeld und Weiterbildung.
Es geht ja darum, dass in diesen Umbrüchen in der Arbeitswelt die Beschäftigten nicht abstürzen, sondern stattdessen eine Perspektive entwickeln können für eine neue Zukunft.
Ganz egal, wie die Konjunktur in Zukunft läuft, Heils heutige Idee soll spätestens im Herbst zu einem Gesetzentwurf werden.
Vertiefen wir das mal und dafür begrüße ich in Berlin den Leiter des Prognosezentrums am Kieler Institut für Weltwirtschaft, Stefan Kotz. Guten Abend, Herr Kotz.
Guten Abend.
Was halten Sie denn von den geplanten Gesetzesvorschlägen von Arbeitsminister Heil, allen voran der Kurzarbeit?
Nun, subventionierte Weiterbildung zum Überbrücken von Konjunkturflauten, das wird nur einen sehr begrenzten Effekt haben. Stellen sich auch ernsthafte ordnungspolitische Fragen. Von den Weiterbildungsmaßnahmen profitieren ganz unmittelbar die Beschäftigten und die Unternehmen. Man sollte sie hier auch nicht aus der Finanzierungsverantwortung so einfach entlassen. Jeder greift gerne in öffentliche Kassen. Hier ist aber etwas im Gange, wo jetzt von allen Seiten Begehrlichkeiten geweckt werden. Sie haben die lange Liste ja gerade in Ihren Beiträgen schon gesehen. Wir dürfen die jetzige Situation nicht einfach gleichsetzen mit dem, was wir in der großen Weltwirtschaftskrise vor 10 Jahren gesehen haben. Die Situation ist so überhaupt nicht vergleichbar.
Dann schauen wir mal auf die jetzige Situation. Sehen Sie auch sorgenvoll die dunklen Wolken am Horizont aufziehen oder ist das eher Panikmache?
Ja, wir sehen zum einen, dass wir jetzt im Abschwung sind. Nach einem sehr langgestreckten Aufschwung ist das auch ganz normal. Ist ein Stück weit auch eine Form der Normalisierung. Man kann nicht dauerhaft oberhalb der normalen Kapazitätsauslastung fahren. Das hat sich jetzt in den letzten 4 Quartalen etwa schon deutlich wieder abgebaut. In einigen Bereichen ist es auch noch darüber hinausgegangen. Aber insgesamt, und darauf kommt es ja bei der Einschätzung derzeit an, sind wir immer noch nicht in einer Krise, auch noch nicht in einer Rezession. Die kann möglicherweise in den nächsten 2, 3 Quartalen dann entstehen. Aber noch ist es nicht so weit. Derzeit ist es eine Abkühlung und das ist für sich genommen eine gesunde Entwicklung.
Wir haben es im Beitrag schon anklingen gehört. Sie sind ja auch der Meinung, statt äußerlicher Faktoren die Hauptschuld zu geben, sollten wir uns lieber die eigene Nase fassen. Was macht Deutschland Ihrer Meinung nach denn falsch?
Nun, wenn wir mal die letzten 15 Jahre Revue passieren lassen, dann fallen uns sehr wenige wirtschaftspolitische Maßnahmen ein, die tatsächlich standortstärkend gewirkt haben. Und das fällt uns jetzt natürlich auf die Füße. Wir haben viele kleine Einzelmaßnahmen getroffen, die die Bewegungsspielräume der Unternehmen beschränkt haben. Gleichzeitig haben andere große, wichtige Länder, mit denen wir als Standort im Wettbewerb stehen, etwa bei den Unternehmenssteuern doch deutlich reagiert. Auch hierüber könnte man nachdenken. Aber das sind alles Maßnahmen, die grundsätzlich die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland begünstigen sollen, nicht als kurzatmige Reaktion auf die derzeitige Flaute bei der Konjunktur. Und wir müssen natürlich auch daran denken, wir haben in den vergangenen Jahren auf der Sonnenseite, zumindest aus Sicht der Finanzpolitik, gelebt. Wir müssen unsere staatlichen Sicherungssysteme insbesondere auf das Normalmaß einstellen und nicht nur auf die Hochkonjunktur. Und mit Blick auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte haben wir eben die staatlichen Systeme nicht demografiefest gemacht. Das wird jetzt umso schwerer, je schwächer die Wirtschaft läuft.
Fehlt uns dafür der Mut, um diese großen Würfe anzupacken? Sind wir da dazu gemütlich geworden?
Ja, wir haben vielleicht uns tatsächlich ausgeruht. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten die ganze Zeit einen sehr starken geldpolitischen Flankenschutz, sehr, sehr niedrige Zinsen. Davon haben nicht zuletzt hat nicht zuletzt auch der Bundeshaushalt und die übrigen Gebietskörperschaften profitiert. Und man hat sich ausgeruht in dieser Situation. Man hat mehr verteilt, aber man hat zu wenig daran gedacht, dass das auch erwirtschaftet werden muss und vor allen Dingen, dass das in Zukunft von immer weniger Menschen erwirtschaftet werden muss, während die Leistungsberechtigten noch für einen sehr langen Zeitraum eher wachsen werden. Und dieser Situation muss man sich jetzt stellen.
Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Die Konjunkturaussichten der deutschen Wirtschaft und die Reaktion darauf. Dazu ein Kommentar von Thomas Kreuzmann vom Hessischen Rundfunk.
Der nächste Abschwung kommt bestimmt. Vielleicht sogar eine tiefe Krise, bedenkt man das wirtschaftliche Zerstörungspotenzial von Donald Trump bis Boris Johnson. Ein grenzenloser Handelskrieg zwischen den USA und China oder ein ungeordneter Brexit, dazu Einbrüche in der Automobilindustrie durch die Umstellung auf Elektromobilität. Schon jeder Punkt alleine davon könnte in Deutschland Hunderttausende Jobs kosten. Alles zusammen wären sie der schlimmste anzunehmende Unfall. Ausdrücklich für besonders schlimme Konjunktureinbrüche bringt Arbeitsminister Heil seinen neuen Schutzmechanismus für Arbeitnehmer und Betriebe auf den Weg. Bisher war staatlich finanzierte Weiterbildung innerhalb der Kurzarbeit nicht vorgesehen. Heil will das ändern, damit Arbeitnehmer die ungewollte Freizeit nutzen können, um sich auf rasanten technologischen Wandel in den Betrieben einzustellen und dazuzulernen. Das finden viele Gewerkschafter und Arbeitgeber richtig und ich auch. Denn es macht widerstandsfähiger. Die Mitarbeiter gegen Arbeitslosigkeit und die Firmen gegen den Verlust von Fachkräften. Doch darf der Staat für Fortbildung in die prallen Kassen der Arbeitslosenversicherung greifen, statt in den Bundeshaushalt? Ich finde schon. Denn wenn der Staat vorbeugend viel tut, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, dann ist das auch im Sinn der Bundesagentur für Arbeit. Niemand weiß, ob auf Deutschlands Wirtschaft nur eine konjunkturelle Delle oder ein Crash zukommt. Doch die Union sollte Heils Gesetz schnell mit auf den Weg bringen. Zur Vorbeugung. Der Staat kann durchaus mit Eingriffen ins Wirtschaftsleben allen Akteuren etwas Sicherheit geben. Nach etlichen radikal-liberalen Verirrungen der Nullerjahre erkennen das inzwischen auch Unternehmer an. Gut so.
Sie könnten unterschiedlicher nicht sein und doch haben sie einen traurigen Umstand gemeinsam. Im Durchschnitt haben sich ihre Bestände laut einer Untersuchung der Umweltschutzorganisation WWF seit 1970 mehr als halbiert. Ob Waldelefanten in Afrika, Koalabären in Australien oder der goldene Pfeilgiftfrosch im Amazonas. Ihre Zahl schrumpft, weil ihr Lebensraum Wald schrumpft, den der Mensch durch Rodung und Landwirtschaft zunehmend zerstört. Doch dieses doppelte Waldsterben ist nicht nur für Tiere und Bäume ein Problem, sondern natürlich auch für uns Menschen. Zum einen, weil Wälder als gigantische CO2-Speicher unsere wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel sind. Und zum anderen, weil Wälder etwa für die Ureinwohner im Amazonas ebenfalls Lebensraum darstellen. Doch wie Brasiliens Indigene um diesen derzeit kämpfen müssen, berichtet Matthias Ebert.
Dichter Wald im Bundesstaat Pará. Ein Gebiet zweimal so groß wie Frankreich. Heimat der Indigenen, Brasiliens Ureinwohner. Und mittendrin immer wieder Garimpos, Goldgruben. Illegale Minen, die nach ihrer Ausbeutung den Regenwald mit Quecksilber verseuchen. Apokalyptische Orte.
Brasiliens rechtsextremer Präsident Bolsonaro ist ein Freund der Goldgräber. Er leitet jetzt eine historisch einmalige politische Wende ein, die Legalisierung der Minen. Mein Bergbauminister erarbeitet ein Gesetz, das die Goldminen legalisiert. Nicht nur auf privatem Grund, sondern auch in indigenen Schutzgebieten. Die Indigenen leben in per Gesetz geschützten Reservaten, die bis dato kein demokratisch gewählter Präsident des Landes je in Frage gestellt hatte. Doch geschützt werden die Ureinwohner mittlerweile nur noch von der Umweltschutzbehörde Brasiliens. Die Polizisten der Behörde sind schwer bewaffnet, um das Gebiet der Indigenen zu schützen. Vor allem vor Goldgräbern. Die Bundesregierung muss euch Umweltpolizisten den Rücken stärken, damit der Urwald bestehen bleibt und wir diesen erhalten können. Kurz darauf im Einsatz mit der Umweltpolizei. Überraschungsbesuch bei illegalen Goldgräbern. Schnell finden sie welche, die mit der Umweltzerstörung das schnelle Geld machen. Ich arbeite hier, so wie alle Goldsucher auf der Welt. Soll ich etwa klauen? Ihr seid dagegen und spendet Geld an Greenpeace und andere. Alles meckern hilft nichts. Die Polizisten zerstören die Maschinen. Obwohl in wenigen Tagen wohl schon wieder neue herangeschafft werden. Präsident Bolsonaro kritisiert die Arbeit der Umweltbehörde. Auch die Konfiszierung illegal gerodeter Stämme müsse aufhören. Ich finde heraus, wer für diese überzogenen Maßnahmen verantwortlich ist. Man darf kein fremdes Eigentum anzünden, keine Maschinen und keine LKW. So sehe ich das. Bis an die Grenzen der Reservate der Ureinwohner haben sich Agrarflächen herangefressen. Satellitenaufnahmen zeigen die Veränderung im Laufe der Jahre. Wenn sich ausländische Staatschefs besorgt zeigen über die rasant gestiegene Abholzung des Regenwaldes, wird Bolsonaro wütend und teilt aus. Brasilien ist eine Jungfrau, die Ausländer sind bloß scharf darauf. Der Raubbau an der Natur im Namen des Präsidenten ist bitter für Brasiliens Indigene. Doch Bolsonaro scheint keine Rücksicht nehmen zu wollen auf die Ureinwohner seines eigenen Landes.
Die Regierungskrise in Italien dauert an. Am Abend musste Innenminister Salvini eine Schlappe einstecken. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
Der italienische Senat hat am Abend die Forderung der rechtsgerichteten Lega nach einem Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Conte abgelehnt. Stattdessen soll sich der Regierungschef in einer Woche vor dem Parlament zur politischen Krise äußern. Die Lega von Innenminister Matteo Salvini hatte die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung vor 5 Tagen aufgekündigt und will baldige Neuwahlen erzwingen. Bei den andauernden Protesten in Hongkong kam es heute am Flughafen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Teilnehmern und der Polizei. Beamte drangen mit Schlagstöcken und Helmen in die zuvor besetzten Ankunfts- und Abflughallen ein. Der Flugbetrieb wurde den 2. Tag in Folge erheblich behindert. Von Nachmittag an wurden alle Abflüge gestrichen. Die Proteste richten sich gegen einen zu starken Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong. In Russland wächst nach einer Raketenexplosion vor 5 Tagen die Sorge vor erhöhter radioaktiver Strahlung. Wie die staatliche Wetterbehörde heute mitteilte, wurden am vorigen Donnerstag im Raum von Severodvinsk 4 bis 16 Mal höhere radioaktive Werte als gewöhnlich gemessen und das über einen längeren Zeitraum als bislang bekannt. Bei der Explosion im Norden Russlands waren mindestens 5 Menschen getötet worden. Die USA haben im Handelsstreit mit China ihren harten Kurs etwas abgemildert. Die Einführung von Sonderzöllen in Höhe von 10% auf chinesische Güter wie Laptops oder Mobiltelefone soll auf Mitte Dezember verschoben werden. Sie sollten eigentlich ab September greifen. Der Aufschub gab den Börsen Auftrieb auch in Deutschland. Aber die aktuelle Konjunkturschwäche ist weiterhin das bestimmende Thema, auch bei der Halbjahresbilanz des Konsumgüterkonzerns Henkel. Dazu jetzt mehr von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Bei Henkel denken Verbraucher sofort an Marken wie Persil oder Schwarzkopf. Weniger bekannt, Henkel beliefert auch die Autoindustrie mit Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen. Sie machen die Hälfte der Einnahmen aus. Dass weniger Autos verkauft werden, trifft Henkel. Es ließ den Umsatz in der Klebstoffsparte im ersten Halbjahr schrumpfen. Im Autogeschäft sei überhaupt keine Belebung in Sicht. Deshalb kappte Henkel heute seine Jahresprognose. Die Aktie verlor daraufhin kräftig. Die Geschäfte mit Kosmetikprodukten in China und Europa liefen ebenfalls schlechter. All das schürt die Sorge, dass die Konjunkturverlangsamung sich ausweiten und auch auf die Konsumenten überspringen könnte.
In Berlin ist heute an den Beginn des Mauerbaus vor 58 Jahren erinnert worden. Das kilometerlange Bauwerk entstand im Auftrag der SED-Führung unter Walter Ulbricht. Mit Kranzniederlegungen und Andachten wurde der mindestens 140 Menschen gedacht, die allein in Berlin bei Fluchtversuchen getötet wurden. Die Mauer trennte nicht nur die Stadt Berlin, sondern war zugleich Symbol für die deutsch-deutsche Teilung.
Nur noch 2,5 Wochen, dann finden 2 der 3 in diesem Jahr noch anstehenden Landtagswahlen statt, und zwar in Sachsen und in Brandenburg. Und wir blicken ja seit einigen Wochen immer wieder darauf, was die Menschen in diesen Regionen vor den Wahlen bewegt. So heute wieder, diesmal, was Brandenburg bewegt. Denkt man an Brandenburg, dann kommen einem schnell Fontane durchzogene Bilder in den Sinn. Von Wanderungen und von Birnbäumen, von Seenlandschaften und bürgerlichen Gesellschaften. Doch wie jenseits dessen die oft sehr gegensätzliche Realität derjenigen aussieht, die dort leben, das hat Gret von Petersdorf nachgefragt an zwei sehr unterschiedlichen Enden ein und desselben Landkreises. Und zwar im westlichen Havelland, in Gülpe und in Falkensee im Speckgürtel von Berlin.
Ich hoffe, dass auch Sie in Falkensee ein Zuhause zum Wohlfühlen finden.
Ursula Oelgard ist die 44.444. Einwohnerin von Falkensee. 44.444. Nach der Wende waren es nicht mal halb so viele Einwohner. Heiko Müller ist also Bürgermeister einer Stadt, die unentwegt wächst. Es kommen Senioren, aber auch junge Familien. Er ist mit seinem Team quasi im Dauerlauf. Denn mit dem Wohnen allein ist es ja nicht getan.
Wir waren permanent dabei, eben notwendige Schulen zu bauen. Weil es ist natürlich so, wenn jemand herzieht mit der Familie, erwartet er auch, dass sein Kind zur Schule gehen kann. Ist ja nachvollziehbar. Das ist hier links jetzt gleich unsere große neue Sportanlage, die wir gebaut haben vor ein paar Jahren. Mit 4 Fußballplätzen, weil es vorne und hinten nicht mehr gereicht hat. Und zwischenzeitlich ist es schon wieder so, dass es alles eng ist. Das ist unser neuer Busbahnhof, den haben wir auch gebaut.
Selbst die katholische Kirche musste anbauen.
Also der Klassiker eigentlich, alles, was wir hier in Falkensee haben, musste sich verdoppeln.
Alles wird mehr, also auch der Verkehr. Berlin liegt vor der Tür, dort arbeiten, hier leben, das geht. Tausende pendeln täglich, Entlastung dringend gewünscht. Die Kinderärztin Claudia Wolf hat sich quasi selbst entlastet. Mit der neuen Praxis größer, lichter. Auch das Team ist gewachsen und trotzdem wieder am Limit.
Das sind hohe Ansprüche. Ich mache meinen Job sehr, sehr gerne, aber man gerät zunehmend unter Druck in Anbetracht der großen Patientenzahl.
Ihr Lebenspartner ist Kardiologe. Seine neue Praxis ist eine Etage tiefer. Dass Falkensee wächst, findet er toll. Die Stadt wird liberaler, Multikulti selbstverständlicher.
Jetzt sehe ich mehrere Leute, die so aussehen wie ich. Das heißt, man fühlt sich ein bisschen wohler.
Heiko Müller mag Veränderung. Er war Schiffskonstrukteur, nun ist er Politiker. Doch er hört jetzt öfter die Meinung, es müsse mal Schluss sein mit dem Zuzug. Hier entstehen übrigens weitere Wohnungen.
Es gibt viele, die gerade nach Falkensee gezogen sind und dann der Meinung sind, dass jetzt eigentlich keiner mehr kommen sollte. Wenn wir Anfang der 90er Jahre diese Überzeugung gehabt hätten, dann würden fast alle von denen, die heute in Falkensee wohnen, nie nach Falkensee gekommen sein.
Wenn man von Falkensee gen Westen fährt, dann kommt man irgendwann nach Gülpe. Derselbe Landkreis, aber andere Welt. Die Bushaltestelle wie verwaist. 96 Einwohner, die Zahl eher fallend. Gottesdienst eher selten. Dahinter ist die Gülper Havel mit viel geschützter Natur drumherum. Beständigkeit hat auch seine Reize. Seit 1983 sitzen sich diese beiden gegenüber. Erst in der LPG, jetzt in der Agrargenossenschaft von Gülpe. Ihr Chef Enrico Vogt ist nicht zufrieden mit der Roggenernte.
Wir haben halt viele kleine Körner durch die Trockenheit gehabt.
Ein ständiger finanzieller Kampf, davon abgesehen aber schön hier.
Wir leben gerne in der Natur. Wir leben hier auf dem Dorf.
Ja. Wenn ich nach Berlin reinfahre, spätestens nach einem halben Tag fühle ich mich selber überfordert von den vielen Menschen.
Aber wenig Menschen, das hat auch seine Nachteile. Während sie auf das Ersatzteil für das kaputte Mähwerk warten, tauscht sich Enrico Vogt mit Silvio Merz aus. Ein Thema auch, wo geht das Geld hin in Brandenburg? In den Speckgürtel.
Das Land sagt halt, sie müssen dann die Berlin-nahen Gebiete ein bisschen fördern, weil sie halt irgendwo diese Infrastruktur dort schaffen müssen. Ja, die wachsen ja da mächtig, sieht man ja auch alles ein. Aber dass sie uns hier völlig hinten runterfallen lassen, ist manchmal dann schon ein bisschen traurig.
Imme de Haan hält inne in ihrem Meditationsraum. Es ist der Dachboden eines ehemaligen Bauernhofes. Vor 20 Jahren kam sie nach Gülpe. Regelmäßig bietet sie hier Schweigewochen an.
Ding dong.
Sie sind eng befreundet. Sie, Grünenwählerin, einst mit Leitungsfunktionen, mit Sinn für Spirituelle aus Berlin und er Landwirt, bodenständig CDU-Mitglied aus der Region. Kennengelernt haben sie sich, als er und vehemente Umweltschützer aneinander gerieten.
Man muss nicht unbedingt jetzt im Dorf Enrico als den Verbrecher darstellen. Ja? Also das finde ich halt einfach richtig schade und verkehrt. Und dafür habe ich mich eigentlich stark gemacht.
Und ansonsten sind Sie beide der Meinung, etwas offener könnte man hier schon sein.
Noch so ein bisschen Angst für Neues. Also das ist ein bisschen so in der Bevölkerung da, die schon länger da sind, die Älteren, die dann sagen, was macht denn Imme da? Holt die Städter hier ran, die kommen hier zum Schweigen. Schweigen, wozu müssen die schweigen? Ja.
Doch Ruhe stellt sich hier ganz automatisch ein und dann geht der Blick oft gen Himmel. Gülpe ist Mitglied in der internationalen Dark Sky Association. Nirgendwo in Deutschland sieht man die Sterne so gut wie hier.
Das aber auch nur logischerweise, wenn der Nachthimmel buchstäblich sternenklar ist. Und ob das in Gülpe der Fall ist in der kommenden Nacht und wo noch, das weiß Carsten Schwanke.
Tja, in Gülpe wird man jetzt aktuell keine Sterne sehen können, denn es ist dort stark bewölkt. Dafür habe ich einen anderen Ort gefunden, an dem man sehr gut in der kommenden Nacht und in den weiteren Nächten sehr viele Sterne sehen könnte. Das ist die Europäische Südsternwarte. Ein mehr als 3000 Meter hoher Berg in den Anden in Chile. Und weil es in Chile ist, scheint dort aktuell die Sonne. Es gibt gar keine Nacht. Das ist das aktuelle Live-Webkamera-Bild. Es gibt ein paar Schleierwolken. Aber heute Nacht, in der kommenden Nacht, werden auch dort wieder die Sterne funkeln. Doch zurück zu unserem Wetter und zu unserer Nacht. In Gülpe ist es vor allem deshalb, Gülpe liegt hier am Gülpersee im Westhavelland, ist es vor allem deshalb stark bewölkt, weil noch Regenschauer unterwegs sind. Und ein Rest dieses Regenschauers, der gerade hier durch südliche Niedersachsen zieht, Richtung Altmark, Richtung Sachsen-Anhalt, wird auch dort noch vorbeikommen. Es bleibt also noch für ein paar Stunden auf jeden Fall Wolken verhangen. Wir sehen weitere Regenfälle, vor allem im Südosten Bayerns, hier auch relativ kräftig. 2 bis 3 Liter pro Quadratmeter pro Stunde kommen hier gerade herunter. Und heute Nacht wird es vor allem im Südosten Bayerns und zum anderen an der deutschen Bucht, an der deutschen Nordseeküste mit Schauern und hier im Nordwesten auch mit einzelnen Gewittern weitergehen. Dazwischen allerdings gibt es durchaus mal ein paar Chancen auf größere Wolkenlücken und sprich auf ein paar Sterne. Um das Wetter für den morgigen Tag besser einschätzen zu können, kurzer Blick auf den Wettervorschaufilm. Morgen mal Ruhe. Ein Zwischenhoch sorgt dafür, dass die Wolken sich mal rar machen, bevor übermorgen am Donnerstag aus Westen neue Schauer und Gewitter bei uns herankommen. Der Hochsommer bleibt in dieser Woche weiter im Süden Europas präsent. Aber nicht bei uns. Und damit gehen wir auf den morgigen Vormittag. Da scheint vor allem in der Mitte Deutschlands verbreitet die Sonne bei nur wenigen Wolken. Im Norden allerdings werden auch morgen Vormittag ein paar Schauer oder Gewitter dabei sein. Auch am Nachmittag bleibt es am ehesten im Nordwesten hier etwas nasser mit einigen Regenschauern. Ansonsten freundliches Wetter, trockenes Wetter und die Wolken sind mal ausnahmsweise nicht allzu dick. Die Temperaturen 19 bis 25 Grad, die höchsten Werte im Südwesten. Der Wind weht dazu meistens aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, Donnerstag, wie schon gesagt, wieder wechselhafter mit neuen Schauern und Gewittern. Der Freitag wiederum meistens trocken bei 22 bis 26 Grad.
Carsten Schwanke, vielen Dank für diese Aussichten. Soweit von den Tagesthemen. Hier geht es jetzt weiter mit dem Sommerkino im Ersten und dem Thriller Eye in the Sky, bei dem es um das Dilemma von Drohneneinsätzen geht. Kirsten Gerhardt meldet sich danach um 0:15 Uhr mit dem Nachtmagazin und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.